Elftes Kapitel. Sei gegrüßt, Fremder. Friede sei mit dir auf unserem Gefilde. Boas tritt einem Mann entgegen, der langsam einen Stab in seiner Rechten des Weges kommt, wie suchend um sich blickt, als ob er es nicht wisse, wohin er nun geraten sei. Er ist etwa 30 Jahre alt, stark gebaut, das Gesicht ohne Regung, bloß die Augen zeigen einen festen Willen an. »Ich danke dir für deinen Gruß«, spricht er mit leicht fremdem Anklang in der Stimme, »und gebe ihn zurück. Bitte komme in mein Haus, wenn du müde bist. Du sollst die beste Wartung haben.« Das war selten auf dem weiten Weg durch dieses Land zu hören. Misstrauen stand als Wache vor den Türen. Wie kommt denn das? Sind Fremde bei euch wilden Tieren gleich? Die letzten Jahre sind nicht gut gewesen, erwidert Boas. Man lernte sich vor Fremden hüten und auch vor dem Nachbarn. Doch tritt ein, gern gebe ich dir Auskunft und helfe dir, falls du meine Hilfe nötig brauchst. Vielen Dank, vielleicht nehme ich sie an, so ich deine Hilfe nötig brauche. Bald trifft noch meine Karawane ein, 40 Dromedare und eine Sänfte, und da fragt es sich, wo ich diese lassen kann. 40 Dromedare? Staunt Boas. Dein Eigentum? Ja, brauchst also keine Angst zu haben, ich fiele dir zur Last. Wer bei uns einkehrt und bewirtet wird, ob arm, ob reich, ist willkommen und dieser Art kein Fremder. Brauchst also auch nichts zu befürchten. Der Hof ist groß, die Ernte eingebracht, die Treiber und die Tiere werden keinen Mangel leiden. Indessen sind sie eingetreten. Hanea kommt hinzu und bietet ihren Friedensgruß. Leicht sich neigend, wie es hierorts nicht gegeben ist, sagt der Mann: »Ich danke dir, dass du einem Fremden deine Türe öffnest.« Als Hanea von der Karawane hört, gibt sie ihren Mägden den Befehl, ein großes Mahl zu richten, und Boas stellt die Knechte an, wo die Dromedare lagern können, beim Brunnen unter Bäumen, so dass sie nicht in praller Sonne leiden brauchen. Der Fremde sieht und hört heimlich zu, wie alles angeordnet wird. Er klopft sich an die Brust. »Also wird es bestens gehen«, sagt er zu sich selbst. »Der Vater hatte recht.« Als sie beim Mahle sitzen, fragt der Gast: »Wo ist der Herr des Hauses?« »Er lebt nicht mehr«, entgegnet Hanea. »Er war krank und ging vor Jahren heim. Jetzt ist nun mein Sohn der Herr. Eigentlich er nicht. Er ist nur...« Fragend sieht sie Boas an. Er nickt. »Wir können es getrost dem Fremden sagen, was hierorts jeder weiß. Ich bin der zweite Herr. Der Ohm, meines Vaters Bruder, zog von hier fort, wo viel Gesetzlosigkeit geschah. Andere auch, er war nicht der Einzige. Seit 12 Jahren haben wir nichts mehr von ihm gehört. Haus und Hof sind sein Eigentum. Käme er oder seine Erben wieder? Wir haben es verwaltet und vermehrt. Er sagte uns zu Treu und Glauben, Was wir in der Zeit erwerben würden, gehöre uns. Käme er nach 30 Jahren nicht zurück? Sollten wir Besitzer sein, selbst wenn später jemand aus des Oheims Linie käme? Wir haben alles treulich aufgeschrieben. Nicht bei unserem Richter, dessen Mund die Lüge, dessen Arm das Unrecht war. Höre, du sprichst das offen aus und kennst mich nicht. Könnte ich dir nicht bei eurem Richter eine Falle stellen? Nicht mehr. Er ist landverwiesen und darf nie wiederkehren, will er nicht des Todes sein. Alles Unrecht wurde aufgedeckt und soll nun seine Sühne finden. Ah, das ist eine Neuigkeit, die der Fremde noch nicht wusste, und er hatte sich vor seiner Reise bestens informiert. Es muss Hals über Kopf gegangen sein. Wer ist jetzt Richter? Noch ungeklärt. Der Fürst von Juda ist zunächst der Führende und wird vielleicht gewählt. Man hofft, dass er ans Ruder kommt. Er nennt sich seinem Rang gemäß des Volkes Fürst, was vorübergehend ist. Aber wenn nur erstmal alle Schmach getilgt, wieder Friede wird im ganzen Volk, dann sei dem Herrn für seine Hilfe hoch gedankt. Eine Pause, die keiner unterbricht. Hanea fühlt, in ihrem Leben wird sich plötzlich etwas ändern. Auch Boas drückt es aufs Gemüt. Es kommt etwas. Was? Das sagt der Fremde freundlich. Was mir an euch gefällt, ihr habt mich unter eures Daches Frieden eingeladen und habt nicht gefragt, wer bist du denn, damit wir wissen, wer an unserem Tische sitzt. Das macht euch rundum nicht gleich jemand nach, aber so. Ebenso sollte es die ganze Menschheit tun. Sollte überall in Freundschaft und in Frieden leben und nicht in Hass, in Neid und Streit. Ich kenne euren Glauben, der auch der meine ist. Das genüge erst einmal, um in mir ein Kind des Volkes zu sehen. Meine Eltern ruhen in der fernen Erde. Ja, nun. Das ist oft der Lauf des menschlichen Geschicks. Man muss wandern, man kehrt manches Mal zurück. Oft ist die Fremde dann die letzte Liegestatt. So geht es unserer Nachbarin. Hanea erzählt Naemis Leidensweg. Der Fremde nickt bei ihrem Namen. Er braucht nicht nachzusinnen. »Wo ist die Nachbarin?« Hanea führt ihn vor das Haus, zeigt hinüber auf die Trümmer, auf das ausgeraubte Land. »Schrecklich! Da hat der Bösewicht! Nur gut, dass man ihn von dannen jagte. Wer hilft denn nun der armen Frau?« »Ein wenig konnten wir es tun«, sagt Hanea bescheiden, indem sie mit dem Fremden wieder in das Zimmer tritt. Der Fürst hat sich der Sache angenommen. Der Fälle sind es viele, die ausgeglichen werden müssen. Er hat aufgerufen, man solle eine Steuer geben, um den arm gewordenen zu helfen. Sie stockt. Sie mag nicht sagen, wie viel böse Worte fielen und wie so ungern man den Beutel öffnet, um die größte Not zu lindern. Da zieht der Fremde eine prall gefüllte Tasche vor, entnimmt ihr einen Haufen Silberlinge, legt sie auf den Tisch und sagt: Das soll den armen Bethlehems gehören, die Hälfte davon der Naemi, weil sie bis auf weniges alles aufgegeben hatte, der Mann, der sich und die Familie retten wollte. Weshalb tue ich das? Fragt er und sieht Sohn und Mutter an. Aus deinem edlen Herzen, erwidert Hanea. Haben deine Eltern Ähnliches erduldet? Ja, mein Vater hatte öffentlich geredet. Sein Bruder mahnte ihn, mit Reden ließe sich nichts ändern. Recht hatte er. Vater wollte mit Gewalt ein anderes Regime errichten. Er hätte es geschafft, wären alle Ältesten des Landes hinter ihn getreten. Aber alle hatten Angst um ihren eigenen Hals. Nicht zu Unrecht, das sei bedacht. Sonderbar, sind Hanea vor sich hin. Genau so handelte der Bruder meines Mannes. Vielleicht, fragt sie den Fremden, hat dein Vater ihn gekannt? Möglich schon, weicht der Befragte aus. Bis ins Kleinste hat mein Vater mir erzählt, wie hier alles war, und mir hat sich's eingeprägt. Auch die Namen von den Guten, von den Memmen und den Bösen. Wer von Letzteren noch lebt, wird sich mit mir befassen müssen. Hart gesagt, doch verständlich. Oft ballte Boas seine Fäuste, um ein Haar wäre auch sein Vater hingerichtet worden, der lange Zeit deshalb in einer Höhle lebte. Als er zurückgekommen war, starb er dann. Der Mann horcht auf. Da ist ein Lauer von der Abrechnung zu streichen. Oh nein, abzurechnen hat er nicht. Keinem ist es zu verargen, wenn er vor dem Unhold floh, um sich und Frau und Kind zu retten. Immerhin. Hätten damals alle Ja gesagt, als sein Vater auf die Barrikade stieg, um die Stämme zu vereinen, dann 12 Jahre Fremde wären auszustreichen, die Eltern nicht zurückzulassen. Was ist der dort erworbene Reichtum gegen alle Liebe, Wahrheit, Recht und Güte? Was gegenüber seinem Vaterland? Er ist voll Bitterkeit. Hanea und Boas warten still. Selber Angst ertragen, Naemis Schicksal und von anderen. Ach, leicht ist ein Heimgekehrter zu verstehen, der sich überwinden muss, um Vertrauen herzuschenken, von dem er noch nicht weiß, ob er ein Rückempfänger wird. Plötzlich sagt er, ohne Hinweis auf das eigene Bedenken, auf das, was langsam in ihm siegt: Eure Nachbarin möchte ich gern kennenlernen, wenn ich meine Karawane unter Dache weiß. Die Dromedare und die Treiber. Ja, für ein paar Stunden können sie in eurem Hofe rasten. Für längere Zeit brauche ich doch eine Unterkunft. Ich? Darf ich unterbrechen? Fragt Boas. Hast du einen guten Rat, dann nur heraus damit. Der Fremde zeigt sich aufgeschlossen.
Hier sind die Herbergshäuser klein, und nach Jerusalem, falls du dorthin willst, gibt es auch kein großes Haus. Bleibst du aber hier, du hast deinen Fuß hierher gelenkt, so nimm ein totes Feld der Nachbarin. Deine Knechte können Stall und Hürde bauen und ein Lagerhaus für all dein Hab und Gut. Doch bleibe unser Gast, bis der Weg sich dir geebnet hat.
Dank für deinen Rat. Der Nachbarin gebe ich den Boden Zins, solang ich eines ihrer Felder brauche, bis ich mich fest niederlassen kann. Ich habe allerdings vom Vater her ein verbrieftes Recht auf ein großes Haus samt Grund und Feld. Ob ich es besitzen will, wird sich späterhin ergeben. Dann, er horcht auf.
Hört ihr nicht die fernen Schreie? Das muss die Karawane sein.
Er eilt hinaus, um zur Hilfe beizuspringen. Staub steigt aus der nahen Bodenmulde auf.
Hast du flinke Tiere? Mein Kamel ließ ich zurück, es fing an zu hinken.
Auf Maultieren flitzen beide Männer ab.
Ich weiß nicht, Hanea geht ins Haus. Er ist mir vertraut, wie mein Schwager. Auch dass er hierher kam, lässt vermuten.
Sie hält inne. Was wird geschehen, wenn die Vermutung stimmt? Trotz Herzensbürde geht sie ihrer Arbeit nach, beaufsichtigt die Mägde, die für die Treiber eine Mahlzeit richten, sieht nach, was die Knechte tun, und so vergeht ihr rasch die Zeit, bis die Karawane näher kommt, alle Dromedare hochbeladen.
Welch ein Reichtum, flüstert sie, selbst die Tiere stark und gut genährt. Kein Treiber schlägt ein Dromedar, sie leite nur mit ihren Stöcken und sorgen, dass keins zu Falle kommt. Voraus wird vom Fremden ein wunderbares, graues, fast weißes Tier geführt, das noch ein wenig hinkt. Schon eilt ein Knecht hinzu, nimmt den Strick und sagt,
Herr, ich weiß Bescheid, gib mir dein Kamel zur Pflege, in ein paar Tagen ist's gesund.
Ich belohne dich, eine Bande fiel uns an, musste aber fliehen. Ein Steinwurf traf des Tieres Vorderlauf, du hast brave Leute.
Ein gutes Lob für Boas, indem er ihm die Hände drückt.
Ich sehe, wir haben etwas überein, was man häufig suchen muss. Du und ich kennen die Gebote unseres Gottes und tun danach, und wir richten uns nach Moses Tiergesetz. Unter meinen Leuten gibt's zwar ein paar raue Burschen, doch den Befehl beachten sie. Kein Tier wird gequält, das duld ich nicht.
Du bist ein edler Mann, erwidert Boas. Ich habe sofort, als du kamst, ein inneres Gefühl für dich gehabt. Was es besagt, woher es kommt, ich, nun ja, mir war, als wären wir verwandt.
Der Fremde lächelt. Es gibt also Bande, die sich plötzlich zeigen, wenn sich zwei Leute, die sich vor vielen Jahren trennten, wiederfinden. Erst ist aber abzuwarten, denkt er weiter. Doch ich übersehe schon, was es hier zu regeln gibt.
Er tritt zur Sänfte
und hebt eine zarte Frau heraus. Ihr Gesicht ist hell und edel in der Form. Das Haar glänzt wie reife Nüsse in der Abendsonne. Boas starrt auf das Mädchen, denn wie eine Frau wirkt sie nicht. Aber wenn das des fremden Gattin wäre, dann könnte er. Er denkt an Ruth und wie lieb er diese hat. Vielleicht. Schon ruft der Fremde ihn herbei. Winke bitte deiner Mutter, meine Frau, sie ist eine Griechin, braucht Ruhe. Habt ihr ein Gemach, wo sie unbehelligt ist? Das haben wir. Boas grüßt die schöne Frau und wieder steigt's ihm auf. Wenn jener, wie oft üblich, mehrere Frauen halten kann, und Ruth ist schön, nur anders als die Fremde, wenn die Pflichten helfen, die Gedanken zu betäuben. Auch Hanea hat die Fremde sofort lieb. Was für ein zartes, edles Ding. Sie führt diese in den Oberteil des Hauses und umsorgt sie selbst, denn keine Magd darf ihr dienen. Das wird Hanea so hoch angerechnet, wie sie es noch gar nicht wissen kann. Die Griechin dankt. Du bist wie eine liebe Mutter. Hast du dein Elternhaus verlassen, um deinem Mann zu folgen? Wo stand deine Wiege? In Korinth. Mein Vater hatte dort ein Handelshaus. Da kam ein Mann mit Weib und Sohn und suchte bei dem Vater Arbeit. Er war fleißig. Man konnte sich auf ihn verlassen. Meine Eltern starben je. Doch Vater setzte vorher jenen Mann als Erben ein und bestimmte mich zum Weib des Sohnes. Er war mir zugetan, und so folgte ich ihm gern, als er in die Heimat reisen wollte, nachdem auch seine Eltern starben. Er übergab das Handelshaus einem treuen Mitarbeiter zur Verwaltung. Liebes Kind, dein Mann hat so viel Waren mitgebracht, da ist doch sicherlich... Oh, das Haupthaus in Korinth ist voll geblieben. Wir hatten noch ein Nebenhaus, das ist aufgelöst, weil wir dafür keinen guten Obmann fanden. Wie der Vater meines Mannes war, solche findet man sehr selten, treu und gut. Jäh schweigt die Griechin, hat sie nicht zu viel geplaudert? Sie wird ängstlich. Und Hanea versteht, was jene Bange macht. Sie legt einen Arm um deren Schulter. Du brauchst nicht bang zu sein. Es bleibt unter uns. Dein Mann wird selber reden, wenn er es für richtig hält. Dann ein klein verschmitztes Lachen lässt Hanea hören. Vernehme ich's zum ersten Mal. Kaum im Hause bist du mir wie eine liebe Tochter. Sie denkt dabei an Ruth. Ich werde meinem Töchterchen kein Ungemach bereiten. Die Griechin schmiegt sich an. Ich bin in meines Mannes Glauben unbewandert. Aber wunderbar hat uns sein Gott geführt. Sie weiß alles, ihr Mann hat sie eingeweiht, weil er auf sie bauen kann. Das Wenige, was sie erzählte, ist allgemein und hat mit ihres Mannes Plänen nicht sehr viel zu tun. Hanea holt Naemi und erzählt, was sich zugetragen hat. Mit Ruth betreten sie die offene Halle. Noch ist's hell und Lind. Man nimmt hier das Abendessen ein. Bang klopft ihr Herz. Sie kennt die hiesigen Gesetze. Naemi hatte schon in Moab darauf hingewiesen. Eines davon ist das folgende. Sie hat auf Boas Feldern Ähren aufgelesen und gilt so als dessen Magd. Noch dazu kann sie als Moabitin leicht vergeben werden. Aber hatte Boas nicht gezeigt, dass er sie liebt? Was geht sie denn der Fremde an? Ähnliches geht Boas durch den Sinn. Er hofft sehr, jener ziehe weiter. Dann wäre die Gefahr gebannt. Naemi prüft. Sie ist selig, wenn er es ist. Oh, Gott tut große Wunder. Sie bedenkt im Augenblick das Übel nicht, das Hanea und Boas treffen könnte, wenn... Der Mann sagt indessen, ich hole meine Frau. Er geht hinauf, nicht ohne Absicht. Naemi hatte ihn erkannt, trotzdem er sich verändert hat. Hätte er es nicht gewusst, wo er sich befindet, wer weiß, ob ihm alle gleich bekannt gewesen wären. Das Leid gräbt tiefe Furchen, und hier sind viele, die durch Gram und Trauer gingen. Er wird es sein, sagt indessen die Naemi zu den Nachbarn. Ich habe es auch gefühlt, spricht Hanea. Allein, warum gab er sich nicht zu erkennen? Besser ist ein rascher Schnitt als... Lass dich trösten, liebe Muhme Hanea. Gott streichelt deren Wangen. Er hat gute, treue Augen. In ihm ist kein Falsch. Hoffe doch auf Gott. Er wird euch helfen. Haneas Gesicht überzieht ein Lächeln. Bist eine liebe Tochter. Und die Fremde ist mir auch vertraut geworden. Wie das kommt, du, von Kindheit anderes gewöhnt und kannst trösten aus dem Trost, den unser Gott zu geben weiß. Wir warten, wie es kommen mag, so nehmen wir es aus der Hand des Herrn. Der Fremde kommt, am Arm sein Weib. Zwei Augenpaare treffen aufeinander. Ein gutes Licht zuckt hin und her, ohne dass die beiden Frauen wissen, wie leicht das Gute sich ergibt. Die Griechin kann es glauben, ihr Mann nimmt keine zweite Frau. Er hat's versprochen im Andenken ihres Vaters, durch den er reich geworden ist. Ruth aber denkt, welche Schönheit! Für diese und den Liebreiz will ich alles opfern, würde Boas sie begehren, was allerdings ihm auch ein Opfer brächte. Den Verzicht. Naemi geht aufs Ganze. Sie spricht mit ihrer warmen Stimme. Ich kannte einen Buben. Er kam, wenn er Hilfe brauchte, und stahl dabei die schönsten Früchte, obwohl der elterliche Garten reich beladen war. Das war eine liebe Neckerei. Bloß sein Vater durfte es nicht wissen. Dann gab es Prügel. Der Mann lacht fröhlich auf. Er gibt sich einen Ruck. Naemi, Mumi, hast du mich erkannt? Ja, mein Junge, und ich bin froh, dass du gekommen bist. Nun mach alles gut. Mit einem Blick auf Hanea Das will ich tun. Doch frage ich die Muhme Hanea, ob sie mich nicht erkennen konnte. Ihr stürzen Tränen aus den Augen. Sie umarmt den Neffen und schluchzt. O Ben Isremia, ich war bloß ungewiss und... War es mit die Sorge, was mit dir und deinem Haus geschehen würde? Natürlich musste ich erst sehen, was in den Jahren vor sich ging und ob, verständlich, des Vaters Bruder treuhänderisch gewesen sei. Von seinem Tode wusste ich noch nichts, nur dass der Richter sich an vieler Leute Hab und Gut vergriff. Kannst du es verstehen, dass Misstrauen mich so dann und wann betraf? Durchaus, Isremia, zu prüfen war dein gutes Recht. Jetzt ein Zögern. Nimm Haus und Hof, lasse uns nur so viel Zeit, dass wir ein Unterkommen finden. Heliana, die feine Griechin, fällt Hanea ins Wort. Glaubst du wirklich, dass mein Mann so handeln würde? Sie schmiegt sich in des Mannes Arm, wie um Verzeihung bittend. Für Hanea. Er nickt ihr herzlich zu. Muhme, auch wenn ich Haus, Grund und Boden nehmen würde, es wäre ungerecht, dich und Boas ohne Segen auszulassen. Ihr habt alles treu verwahrt und habt's vermehrt. Zumindest das Vermehrte, wie der Vater wollte, wäre euer Eigentum, dazu Wohn- und Hausrecht für euch beide euer Leben lang. Nun kann ich's aber gar nicht übernehmen. Ich bin ein Handelsmann und will hier ein Zweighaus richten. Was mein Vater euch, der einst zur Treuhand übergeben hat, ist nach seinem und nach meinem Willen euer Eigentum. Ich bin reich geworden durch die Güte jenes Mannes, der uns Flüchtlinge aufgenommen hat. Wie stünde ich vor Gott, wenn mir all der Segen ward, und dann streckte ich noch meine Finger aus? Selbst wenn zu Recht, nach dem, was ihr mit Angst, Not und mit Treue mir erhalten habt. Der Gott meiner Väter bewahre mich vor solcher Ungerechtigkeit. Unser Gott, lieber Ben, ruft Naemi selig, möge dir der Herr das tausendmal vergelten, was du an Hanea und Boas tust, und mir das viele Geld, da kann ich manche Schuld bezahlen und... Mal sehen, was der Fürst vermag. Ich reise übermorgen hin zu ihm, lasse aber alles hier in Bethlehem, auch Heliana. Ich will prüfen, wo ich mich niederlassen kann. Nach den langen Jahren muss man erst die Heimat wieder kennenlernen. Daran tust du recht, mischt sich Boas ein, der ungläubig, weil seine kühnsten Träume übertroffen, allem lauschte. Was Isremia mit wenig Worten klärte, mit einem reinen, reichen Herzen. Wird er ihm auch Ruht belassen? Isremia hat sie öfter angesehen. Ruth hat sich neben Heliana hingesetzt und flüstert. Ich möchte dir gern eine Freundin sein. Darf ich das? Wir kennen uns zwar nicht, sagt die Griechin. Sie hat ein gutes Angesicht. Auch Ruths Gesicht ist wunderschön. Nur ist sie bräunlich angehaucht, mit ganz dunklen Augensternen, während bei der anderen
alles lichthell ist. Augen, Haare, Haut. Impulsiv umschlingt sie Ruth. Ich will dir mehr als eine Freundin sein. Ich bin dir eine Schwester, wenn du magst. Ruth verfärbt sich bis ins tiefste Rot. Sie denkt an Orpah, ihre Schwester. Heimlich weint sie oft um sie. Oh, das kann ich nicht erwarten. Ich bin arm, eine Heidin und... Erlaube mal, fällt Boas ein. Du bist keine Heidin mehr. Du hast ja Gott, den einen, ganz erkannt. Von einem Engel wurdest du geführt. Ja, ja, mit Naemi, ich weiß. Winke mir nicht ab. Heliana, verzeih, bittet er sie artig. Ist als Griechin nach dem Glauben Israels gleichfalls eine Heidin. Ich verachte dieses Wort. Alle Menschen sind Gottes Kinder, einer wie der andere. Was kannst denn du dafür, dass du in Moabit geboren wurdest? Und was, Heliana, weil ihre Wiege in Korinth gestanden hat? Oder ich in Bethlehem das Licht der Welt erblickte? Du, liebe Ruth, hast in kurzer Zeit dich völlig umgewendet und schon Gutes kundgetan. Hab ich recht, Naemi? Herausfordernd sieht er diese an. Nicht so stürmisch. Es stimmt aber, was du sagst. Wir denken an des Engels Worte. Nie sich selbst, nicht sich gegenseitig loben. Doch die gute Wahrheit, auch wenn darin ein Lob enthalten ist, die darf man sagen. Ja, Ruth ist gläubiger als manche Frauen Israels. Hat Gott uns erschaffen und gab aus seinem Aufbau Richtung, Lauf und Ziel. So soll mir einer sagen, wer vor Gott den Vorzug hat. Nur weil der eine hier, der andere dort geboren wurde und aus seines Volkes Wurzel seinen Glauben nahm. Nur wie man handelt, das ergibt den Unterschied zwischen Mensch und Mensch. Ruths Vater hat uns aufgenommen, als wir keine Bleibe hatten. Er musste prüfen, wer wir sind. Denn als ein Städtekönig trug er die Verantwortung für seine Stadt. Als das Schlimmste aber über uns hereingebrochen war, da hob er schützend seine Hände über uns. Er gab mir seine beiden Töchter mit. Die stille Orpah ging zurück, was gut für sie gewesen ist. Möchtest du sie wiedersehen? Fragt Isremia. Ich? Ach, lieber Junge, ich bin alt. Die Reise weit. Ihre Augen werden trüb. Schön wäre es, denkt sie für sich. Und Corussia, den Getreuen und den Arzt. Ach nein, ich bin zufrieden, wie Gott alles lenkte, auch für Hanea, Boas und für meine Ruth. Ich muss oft reisen und komme ich mal nach Armo ab, dann grüße ich sie alle, die gut zu dir gewesen sind. Du kämest nach Armo ab? In Ruths Augen liegt die Sehnsucht unverschleiert da. Der Vater, die Geschwister, nur einmal wiedersehen, nur einmal Vaters Liebe Arme fühlen, einmal.
Möchtest du gern mit? Fragt Isremia.
Ich?
Stottert Ruth.
Ich sollte.
Ja.
Nein, ich kann die Mutter nicht verlassen. Sie braucht mich doch.
Bis es mal soweit ist, wird sie beruhigt. Ist Naemis Sache auch geklärt und kann sie dich für eine Zeit entbehren. Ich nehme Heliana mit, dann bist du nicht allein als Frau.
Du fährst mit, entscheidet schon Naemi, als ginge diese Reise morgen an.
Nur, kommst du wieder? Eine bange Frage, mit einem kleinen Lächeln zugedeckt.
Naemi, Mutter, was denkst du denn von mir? Ich verlasse dich doch nicht.
Ich weiß, mein Kind, ich weiß. Doch wenn man seine Heimat wieder sieht und alle seine Lieben, da kann's passieren, dass man hängen bleibt.
Ruth sieht Boas an, der ganz blass geworden war. Seine Ruth will er nicht verlieren. Isremia wird sie nicht begehren. Und ihm gab sie das gute Wort. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Kann es Köstlicheres geben? Und Haus und Hof, alles soll ihm bleiben durch die Güte seines Vetters. Jäh geht er auf ihn zu, umarmt ihn fest und stürmt hinaus. Wie eine Welle geht es über alle hin.
Er ist überglücklich, von Sorgenlast befreit, sagt Naemi und küsst Isremia auf beide Wangen.
Ach, Herr, unser Gott, wie herrlich ist dein Name! Du hast die Wolken dieser Welt hinweggeschoben. Die Sonne deiner Gnade leuchtet uns. Kommt, lasst uns Lob singen und ihn anbeten, unsern Gott.
Sie spricht ein tief schürfendes Gebet, von dem besonders Heliana angesprochen ist. So etwas hat sie noch nie gehört und ist dankbar, hier zu sein. Von dieser Frau will sie sich lehren lassen, um des Mannes Glauben aufzunehmen. Boas war wieder eingetreten, steht an der Tür mit fest verschlungenen Händen, und seine Seele lobt den Herrn.